Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Da war sie. Am Anfang war es nur eine Regung auf dem Wasser. Eine tropische Welle irgendwo vor den Küsten Afrikas. Noch nichts Außergewöhnliches, nur ein leichtes Kräuseln auf dem Ozean. Wie so viele in dieser Jahreszeit. Doch das sollte sich ändern. Winde nahmen zu, das Meer wurde wärmer, die Welle sammelte Kraft, nahm Gestalt an, wurde zum Sturm, zog Richtung Westen über den Atlantik, Tag für Tag stärker, unaufhaltsamer. Ihr Name wurde Melissa. Wir haben von ihr gehört, die Bilder gesehen, die um die Welt gingen, Häuser ohne Dächer, Straßen, die zu Flüssen wurden, Menschen, die Schutz suchten, irgendwo in Kirchen, Schulen, in den Kellern und später Dächern ihrer Häuser. Wir haben von der Schneise der Zerstörung gehört, vom Wind, der Grenzen sprengte. Und dann, nach Tagen des Terrors, die Stille danach. Der Himmel, der sich klärt, Menschen, die hervorkommen, Blick über das, was übrig blieb. Die ersten Schritte ins Freie, noch zögernd, der weiße Vogel fliegt wieder. Da war sie also, Melissa, eine Erinnerung wird bleiben daran, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie plötzlich alles kippen kann. Und zugleich die Erinnerung an den Neuanfang, den Menschen wagen, wenn sie wieder festen Boden unter den Füßen spüren, wenn Winde sich gelegt haben, wenn die Wasser zurückfließen, wenn der Himmel wieder heller wird. Und doch bleibt dann eine andere, eine stillere Frage zurück. Wie konnte es so weit kommen und was lernen wir daraus? Sicher ist es möglich, mit dem Finger in Richtung Himmel zu zeigen, auf die Natur, auf das Wetter. Aber die Grenzen zwischen Natur und Mensch, sie sind doch längst verschwommen. Wir haben selbst mitgesteuert an den Winden, die jetzt so mächtig geworden sind. Wir haben geschwiegen, als es unbequem wurde und gehofft, dass es nicht so schlimm kommt. Einer, der das seit Jahren erklärt und mahnt, ist der Meteorologe Mojib Latif. Er war vor kurzem eingeladen zu einem Gespräch mit zwei JournalistInnen der Zeit. Und am Ende dieses Gesprächs wurde er gefragt, was denn seine Flop 5 wären. Also Dinge, die er für einen Flop, für falsch hält und die er nicht mehr hören kann. Und er antwortet. Erstens. Was ich wirklich nicht mehr hören kann und möchte, ist die Frage, und sie erstaunt. Was kann jeder Einzelne tun, um das Klima zu retten? Das geht einfach nicht. Was wir brauchen, sind nicht Aktionen der Einzelnen. Was wir brauchen, sind systemische Veränderungen. Wenn wir unsere Energie nicht anders erzeugen, keine Wärmewende hinbekommen, keine Mobilitätswende, keine Agrarwende, ja, dann steht der Einzelne auf verlorenem Posten. Zweitens, die Frage, wie viel Zeit bleibt uns noch? Das kann man einfach nicht sagen. Hier ist es nicht angemessen, von Jahren oder wenigen Jahren zu sprechen. Und auch wenn wir die Klimaziele von Paris reißen, wird unser Planet zumindest zunächst ein lebenswerter Ort bleiben. Drittens, dann die Behauptung, es gibt doch so viele Wissenschaftler, die eine andere Auffassung zum Klimawandel haben. Diese Wissenschaftler gibt es nicht. Es mag Influencer geben, die alles Mögliche verbreiten, Extremisten von noch extremistischeren Parteien. Aber die Wissenschaft ist sich hier einig. Der vierte Flop. Wir müssen uns keine Sorgen machen, uns wird schon irgendwas einfallen. Das ist wie mit dem Atommüll. Uns wird nichts einfallen. Uns ist auch nichts eingefallen, wie wir den beseitigen können. Und darum können wir nicht einfach so weitermachen. Wir haben ein Problem mit CO2, so einfach ist es, und wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und mein letzter Flop. Wir haben auch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Wenn die Erderwärmung so ungebremst weitergeht, dann bekommen wir das nicht geschafft, wie einen Krieg oder eine Pandemie. Und während uns diese Worte vielleicht noch in den Ohren klingen, sehen wir sie. Die Karten mit den Windrichtungen, die Satellitenbilder, die Spiralen des Sturms, das Auge des Hurrikans. Und wir ahnen, da bahnt sich etwas an, das größer ist als wir. Und wir versuchen uns dem Phänomen intellektuell zu nähern, mit Begriffen, mit Theorien, Statistiken, Temperaturkurven. Wir versuchen, das Problem zu erklären, die Gesetze dahinter zu verstehen. Und doch merken wir, dass irgendwann auch wir uns ganz schnell im Kreis drehen. Vielleicht wir beschwichtigen, Verantwortung wegschieben, zugeschoben bekommen, uns in Alarmismus verlieren oder in eine lähmende Lethargie sinken. Und zwischen diesen Polen, zwischen Panik und Gleichgültigkeit, bleibt die Frage, was tun? Was trägt, wenn einem die Bilder nicht mehr aus dem Kopf gehen, wenn die Ohnmacht größer wird als alle Argumente? Ein Regenbogen? Ein Versprechen? Ein Zeichen der Nähe zwischen Gott und Welt? Ich lese aus dem ersten Buch Mose, aus den Kapiteln 8 und 9. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Also, liebe Gemeinde, trotz aller Sympathie und vielen, vielen, vielen Kindergottesdiensten mit gebastelten Tieren, Archen und so weiter, also noch einmal, trotz Trotz meiner Sympathie für diesen gottesfürchtigen Noah, eines erschließt sich einem nun wirklich nicht ohne weiteres. Warum ist ihm in dieser ganzen Geschichte niemals in den Sinn gekommen, Gott zu bitten, die Menschen zu verschonen, mit Gott zu verhandeln und streiten, wie wir es später bei Abraham sehen werden? Das ist die große Frage, die wir Noah stellen können. Ist die Zerstörung der Welt die wirklich einzige Möglichkeit für den Neuanfang? Nach der biblischen Erzählung ist es so. Eine Umkehr des Menschen ist hier nicht vorgesehen. Es gibt ein zu spät. Gott wird alles Leben vernichten und nur Noah und seine Familie und die Tiere werden gerettet. Und Noah schweigt und baut die Arche. Auch der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel wirft das Noah vor. Hat er ihn je um Erbarmen angefleht? Hat auch nur ein Wort des Protests oder des Gebets geäußert? Sobald er gehört hatte, dass er außer Gefahr war, stellte er keine Fragen mehr. Gottes Komplize sei er gewesen, sagt Wiesel. Nicht ein Freund der Menschen und des Lebens. Oder anders gesagt, zu spät. Nun, dass es ein zu spät gibt, befürchten wir heute beim Klimawandel. Es geht um Kipppunkte. Wenn diese überschritten werden, gibt es wohl kein Zurück mehr. Deswegen müsste doch die Notbremse gezogen werden. Wandel ist doch möglich. Die Sintflut kann doch noch abgewendet werden. Und so sind sie, die Noahs von heute. Sie sind mit einem anderen Blick dabei. Sie sind sie und die, die sich stark machen, dass wir sorgsam mit der uns anvertrauten Erde umgehen. Die Noahs von heute sind die, die sich für eine friedlichere Welt einsetzen. Und sie lassen sich eben nicht abspeisen mit dem Satz, nach mir die Sintflut. Eben wie prominente Meteorologen, die Klartext reden, auch die Konfrontation mit Extremisten nicht scheuen in der Öffentlichkeit, die in die Schulen gehen und sie erklären, die Wende, die unser Planet oder gar nicht mal so sehr unser Planet, aber wir Menschen, wir brauchen sie, diese Wende. Und die Sorge, sie kann noch dringlicher werden, denn das zu spät kann noch so viel mehr betreffen, auch unsere Beziehungen. Unseren Beruf, unsere Familien. Überall, wo wir zu spät hinschauen, zu spät handeln, zu spät einander zuhören. Und doch, da ist sie, diese unbegreifliche Wendung dieser biblischen Geschichte, dieser Urgeschichte. Am Ende der Sintflut verspricht Gott, dass er seine Menschen nie mehr bestrafen wird. Gott hat seine Meinung geändert. Ich werde in Zukunft nicht mehr zerstören, sondern erretten. Und als Zeichen dafür habt ihr den bunten Regenbogen am Himmel. Er soll daran erinnern, dass wir in einer friedlichen, in einer gewaltfreien Welt leben können. Und im hebräischen Urtext steht da sogar nicht Regenbogen, sondern Kriegsbogen. Also Gott legt die Waffe der Zerstörung aus der Hand. Der Bogen wird entspannt und diese Zusage soll dauerhaft gelten. Nun, heute sind wir Menschen es, die den Kriegsbogen nicht aus der Hand legen wollen. In vielen Ländern sprechen die Waffen, wird schweres Geschütz aufgefahren. Heute sind wir es, die Waffen kaufen, produzieren, exportieren, um damit den Frieden zu schützen. Ja, und scheinbar geht es wohl nicht anders. Denn das Dichten und Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend auf. Gott selbst zweifelt an der Veränderbarkeit des Menschen. Aber, und das ist ja das Überraschende dieser Sintflutgeschichte, der Mensch ändert sich nicht, aber Gott ändert sich. Die Sintflutgeschichte erzählt von Menschen, die schuldig werden, weil sie das Leben auf der Erde gefährden Und sie erzählt von einem Gott, der das Leben will, ein gerechtes, ein friedliches Leben. Gott will eben die Menschen nicht bestrafen oder vernichten. Er weiß, dass wir in der Gefahr stehen, uns selbst und die Erde zu zerstören. Und doch, Gott ist auf unserer Seite, der Kriegsbogen ist für allemal entspannt. Und wie geht es weiter? Gott wird es nochmal versuchen. Jahrtausende später schickt er einen Menschen, einen Prediger aus Nazareth. Und dieser Jesus zeigt den Menschen, wie solidarisches Leben aussehen kann. Er erzählt, dass Verlorenes gerettet, dass Liebe stärker ist als Hass und dass es immer wieder einen Neuanfang geben kann. Und dass es Archen geben muss, Orte, an denen Menschen ohne Hoffnung ein Zuhause finden. Vielleicht sind wir selbst dazu berufen, solche kleinen Archen zu bauen, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, mitten in dieser so unruhigen Welt. Aber im Wissen, dass wir nur dann um die große Arche herumkommen, wenn sich unter uns Menschen etwas grundlegend ändert. Und was bei Gott möglich ist, das sollte doch um Himmels Willen auch bei uns Menschen möglich sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.